Morgen über die Stolperfallen des Lebens und wie wir sie besiegen können. Ich könnte das Thema auch anders nennen. Was jeder kennt und wo jeder hängt. Wie werden wir mit Versuchungen fertig? Amtsantritt Jesu. Ich weiß nicht, ob ihr noch an euren Amtsantritt, wo ihr das erste Mal irgendwo angetreten seid, erinnert werdet. Amtsantritt Jesu, Taufe im Jordan. Dieser Jesus solidarisiert sich mit den Sündern. Er tritt in eine Reihe mit den Räubern, mit den Ehebrechern, mit den Mördern und so weiter. In eine Reihe. Nicht so gut. Und niemand ist so schlecht. Und dann kommt die Stimme aus dem Himmel: Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Gott wohlgefallen. Kann man uns kaum vorstellen. Und dann kommt Fastenbruch. Dann wird Jesus 40 Tage in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Ein bekannter Theologe hat einmal gesagt, wir können diese Zeile nur mit einem inneren Zittern lesen. Mit einem tiefen Berührtsein. Hören wir mal rein. Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da hat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, Jerusalem, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann stürz dich einfach runter. Denn es heißt doch in der Schrift, er, Gott, wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen einzigen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit in einer Vision und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ihr Lieben, machen wir uns zunächst mal klar, worum geht es hier eigentlich? Was steht hier auf dem Spiel? Es geht um mehr, als dass nur ein Mensch auf die Probe gestellt wird. Es geht um die Versuchung des Messias. Dessen, der vom Himmel auf diesen Kosmos gekommen ist. Und er wird der härtesten Prüfung und Versuchung ausgesetzt, die je an einen Menschen herangekommen ist. Nämlich, ob er jetzt doch wirklich der Sohn Gottes ist. Ob er wirklich der liebe Sohn des Vaters ist. Das muss sich jetzt beweisen. Jetzt kommt es drauf an. Sonst ist seine Sendung umsonst gewesen. Sonst ist seine ganze Mission vorbei. Der Auftrag steht auf dem Spiel. Gott will Weltversöhnung. Und deshalb schickt er Jesus auf die Erde. Der Teufel, der Diabolos griechisch, der will nicht Weltversöhnung, der will Durcheinander. Er ist der Durcheinanderbringer. Er will Chaos, er will Weltstreit. Gott will das Heil. Und deshalb schickt er seinen Sohn Jesus als Heiland. Der Diabolos will, dass das Unheil weiter diese Erde und die Menschen kaputt macht. Gott hat einen Heilsplan fest ins Auge gefasst und seinem Sohn anvertraut. Und im Kreuz soll er in Kraft treten. Und der Teufel möchte eins. Jesus darf alles machen, nur eins nicht. Er darf nicht ans Kreuz gehen. Er darf nicht ans Kreuz gehen. Wie bringe ich Jesus davon ab, dass er ans Kreuz geht? Das Kreuz muss verhindert werden mit allen Mitteln, egal was es kostet. Und deshalb zieht der Diabolos, der Teufel, der Satan, der Versucher, zieht er die teuflischen Register, zu denen er fähig ist. Er zieht sie und tritt so an Jesus heran. Und er sagt, Jesus, ich habe dir eine großartige Erfolgsstrategie anzubieten. Ich habe 3 todsichere Tipps. Wenn du die befolgst, dann hast du Erfolg. Dann werden dir die Massen nachlaufen. Dann werden sie dir nachlaufen. Erster Tipp. Werde Wohltäter der Menschen. Wohltäter. Spürst du den Hunger in deinem Magen? Ich spüre den fast jetzt schon, obwohl ich vor 2 Stunden gegessen habe. 40 Tage spürst du den Hunger. Und siehst du die Steine da, die da liegen? Nimm die Steine und verwandle sie in Brot. Wir haben doch eben von der Verwandlung gesungen. Mach Brot draus. Mach dich satt und mach die Menschheit satt. Dann bist du der Wohltäter. Wer herrschen will, der muss auch seine Macht, sein Können, seine Wohltat, seine gute Gesinnung den Menschen zeigen. Wohltäter. Das ist ja in der Tat eine der Grundfragen der Menschheit. Die Frage nach dem Sattwerden, die Frage nach dem Wohl, die Magenfrage. Und man möchte sich einmischen, Jesus, das ist gut. Was da dir zugeflüstert wird, das mach, das mach. Und dann laufen dir die Menschen nach. Beseitige die Nöte in der Welt. Wir können die Bilder im Fernsehen kaum noch sehen. Wir schalten ab, weil es uns zu viel wird. Wie sagt mir eine Frau, ich schaue keine Nachrichten mehr. Ich kann das nicht mehr unterbringen in meinem Kopf, geschweige denn im Herzen. Weg damit. Abschalten. Dort, wo man sich tötet und dann, wo man die Getöteten abtransportiert und in Massengräber wirft. Mach ein Ende mit der Not in der Welt. Hunger, mit den Kriegen, mit den persönlichen Nöten. Wer kennt sie nicht? Jesus macht das. Und wir hören ganz deutlich, dass Jesus sagt, nein, ich tue das nicht. Der Mensch braucht mehr als die Beseitigung der Not. Mehr als das alle, das, was alle meinen, was sie unbedingt brauchten, um das Leben zu haben. Und dann kommt der Teufel zur zweiten Versuchung. Man könnte sie sagen, das ist eine fromme Versuchung. Die gibt es auch. Fromme Versuchungen. Jesus, mein zweiter Rat, werde Wundertäter. Werde ein christlicher Superstar. So wichtig die Magenfrage und die Beseitigung der Nöte ist, genauso wichtig ist die Unterhaltung der Menschen. Die Unterhaltung. Nichts ist für den Menschen schlimmer als Langeweile. Die Stille auch mit sich selbst, die Stille mit Gott, die hält er nicht aus. Wie sagt mir ein 23-jähriges Mädchen in Garmisch-Partenkirchen, weißt du, ich muss abends immer was losmachen. Wenn ich allein zu Hause bin, dann kommen mir so ganz dumme Fragen. Ich halte mich selber nicht aus. Ich halte mich nicht aus. Das macht nervös, das macht depressiv, das macht aggressiv. Der Mensch braucht Unterhaltung. Der braucht Berieselung und Nervenkitzel. Deshalb springt doch vom Tempelturm. Ich weiß gar nicht, wie hoch er war. Springt doch mal runter. Springt doch mal runter, mach ein Schauwunder. Werde ein Star, ein frommer Star. Das ist die fromme Versuchung hier. Und im Übrigen, dir kann doch gar nichts passieren. Du bist doch Gottes Sohn. Du fällst doch immer ins Sprungtuch Gottes. Dir kann nichts passieren. Löse die Magenfrage, sorge für die Begeisterung und werde ein frommer Superstar. Und die Wette gilt, die Menschen werden dir folgen. Du wirst sie anziehen. Begeisterung. Und man möchte sich auch hier einklinken und möchte sagen, Jesus, das ist gut. Mach das. Mach das. Schau doch mal die Unterhaltungssendungen im Fernsehen. Die haben die höchste Einschaltquote. Diese Woche hörte ich, es gibt nirgendwo so viele Krimisendungen wie in Deutschland. Ich sage jetzt nichts gegen Krimis. Ja, der Mensch braucht das. So viele Quizsendungen, Kochsendungen für manche, die mittags schon anfangen zu schauen und so weiter. Und du siehst, wie die Stars angehimmelt werden. Die werden Stars und was für Gagen sie kriegen. Jesus, mach was. Zauber doch, lass doch mal einen raus. Und dann werden die Menschen dir folgen. Und das sehen wir ja auch. Dass Massen Jesus nachfolgen. Im Johannesevangelium wird das deutlich. Das hat sich dann nachher etwas verflüchtigt. Aber das war so. Herr, denk doch an den Leerlauf der Menschen. Denk doch an die Sinnkrisen, die da sind. Und wie sie suchen in Liebe und Ehre und Glück. Und wie sie doch immer belastet mit vielem anderen und unbefriedigt im Tiefsten und Eigentlichen kommen zurück. Du siehst die Süchte, die Drogen, die Sexwelle und die Arbeitswut. Und wie Karl Friedrich von Weizsäcker einmal gesagt hat, das Empfinden der Sinnlosigkeit bei tieferem Nachdenken wird immer stärker. Herr, löse die Frage der Unterhaltung, schaffe Begeisterung. Und Jesus sagt wieder nein. Und dann setzt der Teufel zum dritten Mal an. Er ist hartnäckig. Mein drittes Angebot. Werde Machthaber. Werde Machthaber. Unterhaltung und Unterhaltung ist wichtig, aber genauso gut Stabilität. Und um Stabilität herzustellen, braucht man Macht, braucht man einen starken Arm, damit man etwas bewegen kann. Und nun lasse ich dir eine Vision zuteil werden. Schau mal, sagt der Teufel, alle Reiche der Welt, alles Herrliche, was auf diesem großartigen Kosmos gibt, auf diesem herrlichen Stern, auf dem wunderbaren Planeten, wie Helmut Thielicke mal gesagt hat, auf dem man so wunderbar leben kann. Das alles gehört dir. Fall nur einmal nieder und bete mich an. Und einmal ist ja bekanntlich bei uns Menschen kein Mal. Und alles gehört dir. Alle Schalthebel in deiner Hand. Man hört auf dein Kommando. Welche Möglichkeiten. Und wir möchten sagen, Herr, das ist. Werde Herrscher der Welt, dass alles dir untertan ist. Und nicht von einem Trump und von einem Putin und was weiß ich. Alles dir. Denk an die Weltreiche, die im Clinch liegen. Denk an die Rüstungsexporte. Denk an Nord-Süd-Gefälle. An Arm und Reich. An den Terror und die Flüchtlingsströme, die Verteilungskriegen und Verteilungskämpfe. Und selbst die Regierenden sagen, dass die Probleme überhand nehmen. Mach dich doch zum starken Mann. Diese Welt braucht einen starken Mann. Und wir können es kaum glauben, Jesus sagt wieder nein. Und der Teufel wendet sich kopfschüttelnd ab, verlässt das Feld. Alle drei Dinge haben nicht gezogen. Und wir sagen, Herr, das verstehen wir nicht. Menschheitsnot. Wende sie, das ist doch wichtig. Menschen Lebenslust und ein tiefes Gefühl für Leben zu vermitteln, das ist doch großartig, mach das. Menschen zu einen, ihnen Sicherheit und Stabilität zu bringen und etwas zum Guten zu bewegen, wie wichtig ist das? Mehr geht nicht. Und das ist so wichtig für den Messias. Und Jesus, eine einmalige Chance, dich zu legitimieren. Dass du nicht einer von vielen Religionsstiftern bist, sondern dass du der eine bist, der wahre, der Sohn des lebendigen Gottes. Warum nützt du die Chance, Jesus, nicht? Und dann beginnt Jesus uns zu zeigen, warum er einen anderen Weg geht. Hinter diesem dreifachen Nein Jesu, da steht ein ganz großes Ja. ein ganz großes Ja. Nicht, dass er die Nöte der Menschen und dieser Welt geringschätzt oder sie gar so verachtet. Er hat doch Hungernde gespeist. Er hat menschliche Nöte in jeder Form, ist er angegangen. Haben wir eben auch besungen. Keiner, der zu ihm kam, krank war so, ging krank wieder nach Hause. Unterhaltung des Lebens, die Sinnfrage, war immer ein ganz wichtiges Anliegen. Er hat mit dieser Frau gelitten am Jakobsbrunnen. Die Frau war wirklich, die hat Leben gesucht. Vom Zeh bis in die Haarspitzen. Sie hat das Leben immer nur an der falschen Stelle gesucht. Sie hat immer gesagt, ich brauche einen Mann. Ich brauche eine gute Partie. Und dann ist es. Und dabei ist sie 6-mal auf die Nase gefallen. Und dann sagt Jesus, das, was ich dir zu geben habe, das geht viel tiefer. Das ist viel größer, das ist viel mehr als Befriedigung dessen, was du dir vielleicht ersehnst oder träumst. Menschen gewinnen durch den Anschluss an Jesus ganz neue Ziele und Werte fürs Leben. Und die Frage nach der Macht, nach Stabilität, die blitzt ja auch auf. Da sagt Jesus diesem kleinen, gerne groß Pilatus, der sagt, weißt du nicht, vor wem du stehst? Ich könnte dich wirklich hier. Jesus sagt, halt. Es wäre für mich ein kleines, die Legionen Engel von meinem Vater zu rufen und die würden dich mal in Senkel stellen. Dann wäre es vorbei. Und dieser Jesus sagt, und das ist der Wochenspruch für diese Woche, selig sind die, die Frieden stiften. Frieden muss manchmal erstritten werden. Vielleicht gibt es heute Abend noch ein Gespräch, wo man versucht, irgendwo zu helfen, wo etwas heillos zerstritten ist. Selig sind die Frieden stiften. Auch die Jahreslosen, das Motto für dieses Jahr. All diese Nöte sind ja ernsthafte Nöte. Sind Bedürfnisse, sind ja keine Luxusziele, auf die man genauso gut verzichten könnte. Das sind keine Bagatellen, sondern da geht es um Sein und Nichtsein, um Leben und Tod. Aber Jesus möchte eins deutlich machen. Hinter all den menschlichen Nöten steht eine tiefer liegende Not, ein Krankheitsherd. Und wenn der nicht gefunden wird und radikal angegangen wird, dann gibt es immer nur kosmetische Behandlungen. Dann gibt es Symptombehandlungen. Man kann eine gefährliche Krankheit nicht nur mit Salbe, einen Krebs oder irgendwas, nicht nur mit Salbe angehen. Da muss man ganz tief gehen. Dort, wo es sitzt und wo der Ausgangsherd ist. Und dort muss angesetzt werden. Der Krisenherd, die Brutstätte des Unheils muss angegangen werden. Und für Jesus, für Gott und Jesus ist der Brandherd und das tiefste Problem, das ist die Sünde. Das ist die Sünde. Ist das eine Zumutung für Menschen? Vielleicht für manch einen eine Zumutung. Sünde, da geht es gar nicht um Moral, um Lügen, Stehlen, Ehebruch und so weiter. Sünde heißt, dass ich sehr gut ohne Gott leben kann. Dass da eine Distanz ist, dass da eine Mauer ist, ein Graben ist. Ich habe mich abgesondert. Da ist die Nabelschnur zu Gott, die ist gekappt worden. Kann alleine, will alleine und so weiter und so fort. Und das ist die Ursache allen Übels. Das mag unmodern sein und für manche auch eine Zumutung. Ich lasse eine ganz tolle Geschichte. Ich finde sie jedenfalls toll. Zur Zeit der Nazi-Herrschaft, vielleicht auch schon mal etwas von der Bekennenden Kirche gehört, wo man versucht hat, einen Widerstand, einen christlichen Widerstand dagegen, gegen dieses Nazi-Regime zu engagieren. Und dann waren einige Pfarrer unterwegs im Zug und sie haben so überlegt, was können wir tun? Und sie wollten natürlich ungestört sein, haben sich in ein Abteil gesetzt, wahrscheinlich auch so ein 6er-Abteil, gab es damals auch schon. Es waren nur 5 Personen. Und jetzt hatten sie Sorge, Mensch, 5 Personen, gleich steigt wieder einer zu, 6, könnte ja ein Stasi-Mann sein, könnte ja ein Spitzel sein. Und bei jedem Bahnhof haben sie gezittert, hoffentlich steigt keiner zu, wir können unter uns sein und können unseren Schlachtplan zurechtlegen und so weiter. Und dann hatte einer eine Idee. Er kramte in seiner Tasche, holte ein Buch raus und bei jedem Bahnhof hat er dieses Buch so an die Scheibe gehalten, sodass alle, die vorbeigehen wollten, den Platz suchen wollten, dieses Buch, diesen Titel lesen konnten. Und es stieg keiner zu, sie blieben unter sich. Wisst ihr, wie der Buchtitel hieß? Nur für Sünder. Nur für Sünder. Da wollte keiner hin. Ich setze mich doch nicht auf die Sünderbank. Ich bin da so von mir überzeugt. Und so weiter und so weiter. Zu stolz, um Sünder zu sein. Das ist unter meiner Würde, unter meiner Menschenwürde. Lass ich mir nicht sagen, ich lasse mich nicht kleinreden und. So weiter. Nur, ihr Lieben, wer nicht zu dieser Erkenntnis kommt, dem wird der tiefere Zugang zu Jesus für immer verschlossen bleiben. Der tiefere Zugang. Dann bleibe ich bei dem Bergprediger vielleicht hängen und vielem anderen mehr. In der Tat ist das wichtig. Gottes Therapie, die ist dann wichtig. Gottes Therapie ist das Kreuz. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass auf jeder Kirche ein Kreuz steht. Dafür steht sie. Es gibt ja die Vorschläge, das wäre so entwürdigend für die Menschheit. Man sollte eine Wiege rausmachen, so im Blick auf Weihnachten, und eine Wiege da oben hin machen. Auf tolle Möglichkeiten. Kreuz. Kreuz macht demütig, in der Tat. Kreuz macht demütig, in der Tat. Aber das macht mich auch offen für Gottes Therapie. Gott versöhnte im gekreuzigten Christus die Welt mit sich selber. Und er hebt diese Trennung auf. Von sich aus, die wir nicht aufheben können. Die hebt er auf. Diesen garstigen Graben, den überbrückt er in dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und er löst diese schlimme Frage, diese Schuldfrage. Ich lasse mir nie von Menschen Schuld anreden. Sollte niemand von uns tun. Aber dort, wo es um wirkliche Schuld geht, um ein Schuld gegenüber Gott, da ist es wichtig, dass wir auch hinhören. Er, Gott löst die Schuld. Ich kann es nicht lösen. Der Papst kann es nicht lösen. Gott löst sie selbst, weil er ein Herz hat für uns. Und Christus zieht alle Schuld der Menschen auf sich und sammelt sie in seiner Person und trägt sie ans Kreuz. Das ist die ganz große, der ganz große Schuttabladeplatz. Gekreuzigten Christus. Der ganze Schutt meines Lebens, der Müll. In meinem Leben ist so viel schiefgegangen. Da ist Abladeplatz. Da ist Befreiung, da ist Entlastung. Und das ist entscheidend. Und deshalb gilt das, dass Jesus uns sagt, mein dreifaches Nein kommt aus einem tiefen, uneingeschränkten Ja zu Gott und zu euch. Und zu euch. Und damit bin ich beim Letzten. Was hat denn das alles mit mir zu tun? Was hat denn das alles mit uns zu tun? Das ist doch eine Geschichte von damals, oder? Ich weiß nicht, ob mir jeder zustimmt. Auch uns stellt der Teufel oft ein Bein. Kennt ihr das? Ich lasse nicht die Hand heben jetzt. Stellt ein Bein, dann fällt man auf die Nase. Das geht noch. Wie unser Minister jetzt, arme Kerl, sah ganz lädiert aus. Musste trotzdem weiterarbeiten. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Mensch, andere hätten sich 3 Wochen krankschreiben lassen. Der Minister musste weiterarbeiten. Also so schnell bitte nicht krankschreiben lassen, wenn man nicht schwer krank ist. Gut. Der Teufel bringt uns durcheinander. Der bringt uns aus der Spur. Der verwirrt die Gedanken und vieles andere mehr. Und der möchte den Glauben schwächen. Den Glauben schwächen. Sicher in einem viel kleineren Maße als hier bei Jesus. Diese Versuchung ist einmalig. Wie seine Geburt und sein Kreuz einmalig ist. Auch diese Versuchung ist einmalig, die kann man nicht vergleichen. Aber wer kennt keine Versuchungen? Also ich kenne die fast täglich, würde ich sagen. Die gehört zum Menschsein irgendwie dazu. Und überall lauert so etwas. Es hat das hier mal jemand so gesagt. Es gibt so Versuchungen, so ganz offen, wo man herausgefordert wird, zum Beispiel die Gebote übertreten. Chef sagt, obwohl er da ist, du, wenn der und der anruft, ich bin nicht da, sag ihm das, dann ist er weg. So ganz offen. Oder so verborgen Versuchungen, wo innere Widerstände abgebaut werden. wo das Gewissen eingeschläfert ist. Manche Menschen haben ein Gewissen. Das ist so lang wie ein Kaugummi, kannst du von Speyer bis nach Ludwigshafen ziehen. Da ist etwas kaputt gegangen mit der Zeit, durch permanente Berieselung. Von innen, da gibt es so manches, was aus mir selbst herauskommt, aus meinem Herzen, aus dem Denken, aus der Begierde oder von außen, über andere Menschen, über Bilder, über Fantasie. Es gibt, und jetzt wird es noch interessanter, es gibt Versuchungen, die tun weh. Man nennt sie auch oft Schicksalsschläge. Und Hiob, da haben wir ja jetzt mit ihm gelitten und hoffentlich auch viel gelernt für unsere Gespräche mit anderen Menschen und so weiter. Wehtun, dass Dinge passieren im Leben, die unwahrscheinlich schmerzen, wo man gefährdet ist, aus der Spur zu kommen. Die tun weh, diese Versuchungen. Dann gibt es aber auch Versuchungen und Anfechtungen, die tun gut, die tun wohl. Da habe ich vielleicht ganz großartige Erfolge, da habe ich Siege gefeiert. Und vergesse darüber vielleicht bei einigen für ihr ganzes Leben, vergesse darüber Gott, überm Gutgehen, überm Geld, was man hat, über das, was einem ganz toll gelungen ist, darf man sich auch darüber freuen, gar keine Frage. Über das Wohltun, ich habe das schon festgestellt, auch bei mir dort, dass etwas gut gelungen ist, dass ich da besonders aufpassen musste, am nächsten Tag und so weiter, dass da auf einmal Herausforderungen kamen, dass man aufpassen muss, nicht irgendwie im Heilgefühl etwas zu tun. Es gibt notvolle, es gibt fromme und es gibt angenehme Versuchungen, ganz angenehme Versuchungen. Durch das, was uns fehlt, durch das, was man hat, durch Nöte und Erfolge. Wisst ihr, der Teufel, wir würden heute vielleicht sagen, der Teufel ist ein Schlitzohr. Der Teufel ist ein Schlitzohr. Der weiß auch, wo die Mauer meines Lebens am kleinsten ist. Wo er bei mir am leichtesten drüber kommt. Der weiß, wo meine und deine Achillesferse ist. Wo du ansprechbar bist. Wo du auf einmal wegschwimmst von dem, was du eigentlich willst. Und wo er uns ein Bein stellen kann. Sage ich lieber die halbe Wahrheit, um dem anderen nicht zu nahe zu treten. Benutze ich eine Notlüge und ich bin aus dem Schneider. Kennt ihr das? Ich kenne das oft. Beteilige ich mich an der üblen Nachrede, gegen Nachbarn einen durch den Kakao ziehen? Ich habe gestern irgendwo eine Fahrt gemacht zusammen mit meiner Frau. Und dann haben wir so unterwegs gebetet, Herr, wenn wir heute so ins Gespräch kommen, lenke du die Gespräche, dass sie gut sind, dass sie nicht abgleiten irgendwo. Es geht ganz schnell, auch bei frommen Leuten. Gehe ich oft meiner Bequemlichkeit nach, obwohl ich den Impuls kriege, du solltest den mal anrufen, sollst dich mal um den kümmern? Und wer kennt das nicht, erfolgreicher dastehen, ist doch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Dass mein Reich so ein bisschen größer wird. Und mein Name, ja, ein bisschen besser ins Gespräch kommt. Wer kennt das nicht? An einer größeren Portion Macht oder Einfluss. Da sind wir auch nicht abgeneigt, oder? Luther, ja, das ist immer so ausgedrückt, kennt jeder von euch, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Das stimmt. Und wie oft gehen wir hier aus der Spur und fallen auf die Nase? Und jetzt komme ich zu diesem Text zurück. Da heißt es in Vers 11, und als der Teufel merkte, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, als er merkte, er hat keine Chance bei Jesus, ging er weg. Lieben, können wir uns mal für einen Augenblick vorstellen, was das für Folgen hätte, wenn das nicht so ausgegangen wäre. Wenn es ihm gelungen wäre, Jesus ein Bein zu stellen und Jesus wirklich von der Spur zum Kreuz hin abzubringen, was wäre? Was wäre, wenn das mit Jesus so ausgegangen wäre wie beim ersten Menschheitspaar? Sie wurden ja auch versucht und sie sind voll drauf reingefallen und abgefahren. Voll. Und das hatte unendliche Folgen. Für diesen Kosmos, für das Miteinander von Menschen und so weiter und so weiter. Jesus ist der Erste und der Einzige, der standgehalten hat. Gott sei gedankt. Schaut, und dann komme ich auf den Hebräerbrief. Das ist mir eine ganz wichtige Stelle. Jesus ist denselben Versuchungen wie wir ausgesetzt. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Er blieb dabei ohne Sünde und ist in keiner Versuchung schwach geworden. Ich bin oft schwach geworden. Jesus ist so versucht worden wie du und ich. Und wenn du in eine schwierige Situation kommst, dann erinnere ich daran, diese Situation kennt Jesus aus eigenem Erleben. Das ist was anderes. Ob wir es mit Theoretikern zu tun haben, auch Pastoren können Theoretiker sein, keine Frage. Oder ob Jesus aus eigenem, das alles durchbuchstabiert hat. Das ist entscheidend anders. Und deshalb versteht er uns. Und dieses Wissen, dass uns einer versteht, ermutigt uns, zu dieser Person hinzugehen und unser Herz auszuschütten. Mit all den Achillesversen und so weiter, die es gibt. Bei jedem verschieden. Er blieb ohne Sünde. Nicht einmal schwach geworden an der Stelle. Und deshalb geht es dann in einem Vers weiter. Weil er der siegreiche Herr ist, kann er uns in unseren Versuchungen wirkungsvoll beistehen. Ich nicht. Erstens bin ich nicht mehr da. Aber er ist da und er ist immer da. Und er ist Sieger geblieben. Sieger geblieben. Und Jesus ist Sieger geblieben und in seinem Kielwasser können wir schwimmen mit unserem Leben. Und dem liegt daran, dass der Teufel uns nicht permanent auf die Nase fallen lässt, sondern dass wir die Spur halten können. Und deshalb beten wir im Vater unser, bewahre uns vor dem Bösen. Ich kann das nicht. Er kann das als der Sieger von Golgatha, als der erhöhte Herr, der wirklich jetzt von Gott intronisiert ist, Machthaber ist. Und er hat zwei Hilfen durch sein Wort. Ist euch aufgefallen, womit sich Jesus wehrt in diesen Versuchungen hier? Nicht, ich habe gute Gefühle und gute Absichten. Er wehrt sich immer mit einem Wort Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass man die Bibel liest. Da werden die Sinne geschärft, so heißt es einmal, durch einen guten Gebrauch geübte Sinne zu haben. Auch im Hebräerbrief wieder. Da läuten einem die Alarmglocken, dass das nicht gut ist. Gottes Wort ist eine entscheidende Hilfe. Und das Zweite, das ist sein guter Heiliger Geist. Er war nicht nur in Jesus und bei Jesus, sondern bei jedem, der mit Jesus lebt. Der hat hier, der ist hier angeschlossen an eine Kraft, an etwas, was er nicht aus sich selbst heraus hat. Heiliger Geist nennt das die Bibel. Ihr Lieben, und dann kann man beten, Herr, du kennst mich. Du kennst meine Achillesfersen. Für einen mag das, mögen das Filmsendungen ab 23 Uhr sein und für den anderen das und für einen dritten wieder das. Herr, du kennst mich. Und nun bitte ich dich, dass du mit deiner Kraft und mit deiner Macht mir dabei beistehst. Eventuell, dass ich Nein sagen kann oder dass ich irgendwo Ja sagen kann. Herr, ich möchte nicht auf mich vertrauen, sondern ich möchte auf dich und deine Kraft vertrauen. Das ist's. So können wir auch immer wieder neu Sieg und Hilfen bekommen. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen. Lasst uns miteinander das nächste Lied singen. Und das soll so ein bisschen Antwort geben darauf. Berge mich in deine Hand. Ich darf euch bitten, dazu aufzustehen.